das Team, oder wie es so schön heißt, das neue One Year for Jesus WG. Ich habe auch im ersten Moment gestutzt. Aber ich denke einfach mal, ich stelle sie euch jetzt mal vor. Wir machen das wie bei den Skyliners, ist ja nicht weit weg, wir sind ja gleich um die Ecke. Und ich beginne da mal mit der Elena. Komm ruhig hier nach vorne, wir wollen das ganze Team hier sehen, wir wollen euch einlaufen sehen. Kommt mal vor. Ja, nacheinander, das ist die Elena. Es sind 7 Personen, dann haben wir den Jonathan, den David, die Elena ist Simon, ja, das hatten wir schon, ja.
Die heißt Eliana.
Eliana, oh, da habt ihr sie. Ja, klar, natürlich. Ich muss ja nochmal gucken gleich. Dann haben wir die Alicia, den Amos und die Isabel hier draufstehen. Und die Dagmar darf noch dazukommen, die Dagmar Janssen, weil sie betreut dieses Team. Du kommst hier zu mir. Das ist das neue One Year for Jesus Team oder WG, wie die das nennen hier.
Die neue One Year for Jesus WG. Wohngemeinschaft.
Wohngemeinschaft, ja, ist mir so schon klar. Wohngemeinschaft. Mich würde einfach mal gerne interessieren, was euch, das ist ja auch nicht unbedingt selbstverständlich, früher hat man das soziale, freiwilliges soziales Jahr genannt, so nennt man es heute vom Terminus auch noch, aber One Year for Jesus ist ja schon etwas anderes. Was hat euch motiviert dazu zu sagen, da will ich unbedingt hin, das will ich machen? Wer traut sich?
Ja, sag ruhig.
Sag's ruhig.
Sag du, fang du an.
Ja, wie? Okay, also ich habe es gemacht, weil ich neue Orte und neue Menschen kennenlernen wollte. Und einfach mal was anderes sehen wollte, bevor ich das Arbeiten anfange.
Okay.
Ja, bei mir ging es darum, dass ich einfach mal mehr über den Glauben erfahren wollte, auch so praktische Sachen, sage ich mal. Also ich rede nicht oft von einer Gemeinde, sage ich mal, oder halt eine Predigt und hier machen wir auch sowas und auch Gemeindeplanung. Und sind eigentlich auch bei ziemlich vielen Jugendfreizeiten dabei und Pfadfinderlagern und so und sowas. Finde ich auch gut, wenn man die Möglichkeit hat, so auch dabei zu sein, sag ich mal. Und ansonsten macht man auch sehr viel mit Menschen. Also wir sind auch jede Woche bei der Mensch-WG, also mit älteren Leuten. Da haben wir einen Part mit, um den wir uns kümmern. Oder auch aus Odenwald, da sind leicht behinderte Menschen, sag ich mal, die halt alleine nicht mehr wohnen können, deshalb wohnen die da auch in der Gemeinschaft. Und die aus kümmern Odenwald. Wir uns auch und spielen mit denen. Wir sind zum Beispiel heute Abend auch bei denen, da haben die eine Winterdisco, und da sind wir auch mit dabei.
Schön.
Und ja, und zum Beispiel, wir wohnen ja auch auf dem Internat. Und da haben wir auch ziemlich mit den Schülern zu tun und einfach dieses Gefühl und diese Gemeinschaft mit so vielen Menschen zusammen zu haben, finde ich das sehr Schönes. Und deshalb habe ich mir gesagt, dann gebe ich halt ein Jahr von meinem Leben für Jesus und habe dann so ein Erlebnis zusammen. Also auch jetzt die Wohngemeinschaft, die wir zusammen haben, zu siebt, ist auch etwas sehr Schönes. Mhm.
Ich bin bei Frau Jesus, weil es bei meiner Gemeinde keine Jugend gibt und dadurch war das so eine schöne Sache hier, dass man in einer Jugend so gesehen, man kann sich mit Gleichaltrigen verständigen, man kann seinen Glauben mit ihnen teilen, kann seinen Glauben aber auch erweitern durch Friedensabo, wir jetzt letztens waren, ja, 180 Euro.
Sie kriegen tatsächlich Taschengeld jeden Monat.
Also, das ist so unser Running Gag, also der kommt dann immer, wenn wir so oft gefragt werden. Ja, ich mache One Year for Jesus, weil ich noch nicht wusste, was ich studieren sollte. Und hier kann man echt ganz viele verschiedene Projekte mitmachen. Also einmal Gott viel näher kennenlernen, auch so von der theologischen Seite ganz anders, als man das so in seinem persönlichen Glauben so kennenlernt. Und auch diese ganzen Sozialprojekte, die man macht, also die helfen einem, glaube ich, dann schon herauszufinden, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Ja. Das war so mein Weg.
Ja, ich wollte nach meinem Abitur auf jeden Fall ein FSJ machen und ich habe viel gebetet, wo ich hingehen soll, ob Ausland oder Deutschland oder was auch immer. Und ja, dann habe ich mich für dies entschieden und ich habe Gott gesagt, ich will einfach ein Abenteuer mit dir leben, egal wo du mich haben willst. Und dann habe ich mich für dies entschieden und das war die beste Entscheidung bis jetzt und ich habe mich nicht nur für One Year for Jesus entschieden, sondern auch einfach ein ganzes Leben mit ihm zu verbringen. Und ja, ich freue mich auch so, mich hier sonst sozial engagieren zu können und in den Gemeinden zu reisen, so dass ich halt Adventgemeinde ganz bald kennenlerne.
Stimmt.
Ja, es gibt sehr viele Gründe, warum man zu Money for Jesus gehen kann. Ich denke mir jedes Mal einen neuen aus. Ja, das stimmt. mein Hauptgrund war, also ich habe mein Abitur gemacht, habe es leider nicht geschafft, deswegen habe ich keine Studienmöglichkeit und wollte trotzdem ein Jahr irgendwas machen. Will ich einfach nur rumsitzen und wollte unbedingt entweder zu Adra oder zu Money for Jesus. Und mit Adra war ich gerne ins Ausland gegangen, war aber noch 17 zu dem Zeitpunkt, das heißt, ich durfte nicht ins Ausland, deswegen Money for Jesus. Und ich bereue es noch nicht.
Also ich wollte gerne meinen Alltag in den verbringen und in der Schule habe ich es organisatorisch nicht geschafft, das irgendwie so hinzukriegen, immer da dran zu bleiben. Und ich denke auch nicht, dass ich im Studium da so die Zeit dafür haben werde, so intensiv mit der Zeit zu verbringen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich eben so ein Jahr rausnehmen kann, wo ich eben damit konfrontiert werde, mich mit Gott zu beschäftigen. Und ja, das ist auch so mein Hauptgrund.
Ihr kommt ja aus ganz Deutschland, wie ich gesehen habe. Ihr könnt das nachlesen, alle nachher. Wenn ihr das mitnehmt, da stehen die Orte drin, wo sie herkommen. Aber das, ihr habt euch ja vorher wahrscheinlich nicht gekannt, oder? Nein. Gehe ich mal von aus, ja. Aber hier steht ja noch jemand. Es gibt natürlich auch ein Bindeglied dabei. Das ist ganz klar. Das ist die Dagmar Jansen, die sich schon seit wie lange
kümmert? Das ist jetzt das vierte Team. Genau.
Das ist schon eine tolle Sache. Und ich, soweit ich mit verstanden habe, gibt es zwei Teams in Deutschland, ja?
Also wir haben zwei Standorte. Also das ist ein deutschlandweites Projekt, One Year for Jesus, und alle Jugendlichen aus unseren Gemeinden können sich da bewerben, und um in unserer Kirche ein FSJ zu machen. Dann gibt es im Februar immer ein Assessment, wo alle Bewerber kommen, wo dann entschieden wird, wer geht in welchen dieser beiden Standorte. Also wer bildet welches Team in Darmstadt und in Herne in Nordrhein-Westfalen. Ja, und dieses Jahr ist es so, dass wir aber nur ein Team haben, und zwar hier in Mittelrhein, weil wir, das sind die 7 Bewerber, ja, und wir hatten uns überlegt, machen wir 2 kleine Teams, ja, und dann haben wir halt gedacht, für die Gruppendynamik ist es schöner und auch für die Jugendlichen ist es schöner, in einem großen Team Veranstaltungen zu erleben, Gottesdienste vorzubereiten. Da kann man sich viel mehr und besser ergänzen und einbringen. Genau. Und deshalb gibt es in diesem Jahr, in diesem Jahrgang nur einen Standort, der besetzt ist. Genau. Nächstes Jahr wird es wieder anders aussehen.
Okay.
Genau.
Wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe, hat Jonathan war übrigens die Person, wo ich den entsprechenden Kontakt hatte, der sich e-mail-technisch mit mir immer ausgetauscht hat, ob er das Ganze geplant hat. Er ist, ja,
Gottesdienstplaner,
Gottesdienstplaner. Heute. Und wenn ich das richtig verstanden habe vorhin, ist das euer erster Gottesdiensteinsatz in einer Gemeinde als Team?
Ja.
Das, genau. Ich denke, das ist für uns eine sehr schöne Sache. Wir freuen uns darüber, gell, dass ihr heute hier seid und dass ihr das machen wollt. Und wir freuen uns schon sehr auf den. Und ich danke euch jetzt schon mal im Voraus, dass ihr heute Morgen hier seid.
Die Eliana, die hat heute mit uns die Predigt. Und wir wurden ja gerade eben schon mal kurz vorgestellt, aber wir können jetzt noch ein bisschen mehr über sie erfahren, würde ich sagen.
Also genau, ich bin Eliana, ich bin 18 Jahre alt, komme aus Nordrhein-Westfalen, aus Bad Oeynhausen. Kennt eh keiner. Ja, mein Leben. Ja, das war das Wichtigste, glaube ich.
Ja, willst du vielleicht noch sagen, wie alt du bist oder ob du Geschwister hast, Familie?
Ich bin 18 Jahre alt, Jonathan. Und meine Geschwister, ich habe 2 große Brüder und ja.
Okay, danke schön. Jetzt wissen wir schon mal so, wer du bist, würde ich sagen. Und wie ist es denn so in deinem Alltag? Also ich wollte einfach mal fragen, wie erlebst du Gott und was bewegt dich einfach so, wenn du Gottes Wort hörst und wenn du in den Gemeinden bist?
Ich glaube, also die erste Frage fand ich gut. Gott begegne ich eigentlich im Alltag vor allem in Menschen. Also sei es die Kinder auf dem Schulhof, die oder in der Pause bei Tea Time. Wir haben so eine in der ersten Pause haben wir immer so einen Raum, wo die Schüler hinkommen können mit Sofas und da begegne ich eigentlich Gott in den Lächeln der Kinder oder in dem Lächeln der Omis und Opis im in der Demenz-WG. Ich begegne Gott auch, wenn wir irgendwie zusammen Andacht machen mit dem Team, wenn wir zusammen singen, beten. Das sind eigentlich so den ganzen Tag, wenn ich so meinen Tag zurückblicke, dann denke ich mir so, okay Gott, wo warst du heute? Und ich sehe ihn eigentlich in jedes kleine Detail und in jedem Sonnenschein. Und ja, da begegne ich Gott im Alltag.
Okay, ich möchte dich noch ganz gerne fragen, du hast ja mit uns gleich die Predigt, ne? Und worüber genau wird das denn gehen? Oder kannst du so ein bisschen schon mal einen Vorgeschmack geben auf das, was gleich kommen wird?
Also wir hatten ja diese Woche die Gebetswoche und heute soll sozusagen so ein bisschen der Abschluss sein. Also in meiner Predigt soll es ums Beten gehen. Warum beten wir überhaupt? Und was kann Beten oder was kann Gebet für Auswirkungen haben? Und ich habe auch im Moment ein Buch gelesen, das heißt Kreiszieher. Darauf werde ich auch Bezug nehmen. Das ist so ein Gebetsbuch, das heißt Kühn beten und Wunder erleben. Und das hat mich auch dazu inspiriert, eigentlich diese Predigt zu schreiben. Und das Gebet ist so für mich mein persönliches Highlight. So dieses, das ist so ein Thema, was mich wirklich berührt. Und darum soll es gehen.
Okay, Eliana, vielen Dank. Wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde ich sagen, Elena, komm bitte nach vorne und bete mit uns.
Ja.
Gut, dann Elena und die anderen dürfen dazu ganz gerne aufstehen.
Hey Papa, wir haben gerade gesungen, dass wir zu dir kommen wollen und das möchte ich jetzt mit dem Gebet hier tun. Bitte segne diesen Gottesdienst, bitte segne Eliana, bitte segne Isa. Du weißt, dass sie hier die eine die Predigt hält und die andere die Kindergeschichte macht und dass sie so ein bisschen aufgeregt sind. Bitte mach einfach, dass wir hier uns ausprobieren dürfen und dass wir eine gute Rückmeldung bekommen. Bitte segne auch die Gemeinde mit dem, was wir hier erzählen und sei einfach bei uns. Danke. Amen.
Genau, ich freue mich riesig, heute Morgen hier predigen zu dürfen. Und ich habe schon von dem Buch erzählt, Kreiszieher. Das ist wirklich ein Buch, was mich einfach total berührt hat und ich werde manchmal Bezug drauf nehmen und ich fange einfach mal an. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr schon mal einem Freund so lange nicht geantwortet, dass es euch immer peinlicher wurde, ihn anzurufen, auf seine Nachricht zu antworten, einen Brief zu schreiben, sich zu melden? Oder was wäre eine Freundschaft, eine Ehe ohne Kommunikation, ohne jeglichen Kontakt, wenn man nicht miteinander reden würde? Solche Beziehungen würde man eher als problematisch oder brüchig bezeichnen, oder? Und genauso ist es mit Gott. Um mit ihm Freundschaft pflegen zu können, brauchen wir regelmäßigen Kontakt. Und das Gebet ermöglicht es uns. Es ist ein Gespräch mit Gott. Genauer gesagt treten wir durch das Gebet in Beziehung mit Gott. Okay, aber es gibt bei Gott doch einen ganz kleinen Unterschied zu uns Menschen. Ich meine, er ist eben Gott. Er kennt uns in- und auswendig. In Matthäus 6, Vers 8 heißt es, euer Vater weiß genau, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Also müssen wir ja gar nicht beten, oder? Ich meine, wenn er eh schon weiß, worum wir bitten werden. Gott hat sich dafür entschieden, uns die Wahl und die Handlungsfreiheit zu lassen. Er hat sich dafür entschieden, uns zuzuhören. Und ich kann aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass ich bete, weil ich gesehen habe, wie Gebet mein Leben und meine Beziehung zu Gott verändert hat. In dem Buch benutzt der Autor ein schönes Bild für das Gebet. Im großen Plan von Gottes Geschichte gehört zu jeder Schlagzeile eine Fußnote. Diese Fußnote ist das Gebet. Wenn wir uns auf die Fußnote konzentrieren, schreibt Gott die Schlagzeilen. Es sind unsere Gebete, die das Drehbuch unseres Lebens schreiben. Und davon bin ich fest überzeugt. Und wenn das so ist, dann sollten wir aufpassen, worum wir beten, denn es könnte unser Leben verändern. Und ich weiß, nicht jeder betet gerne und stundenlange Knien ist nicht jedermanns Sache. Aber ich bin so ein Mensch, ich liebe es, einfach zu beten und ich bete sehr gerne. Und trotzdem gibt es Momente, wo ich mich echt dumm fühle. Ich meine, ich fühle mich dumm, wenn ich das Gefühl habe, ich rede mit deiner Wand oder irgendwie um den heißen Brei herumrede. Ich fühle mich dumm, wenn ich weinend zu Gott bete, weil ich ihn einfach nicht verstehe. Ich fühle mich dumm, wenn ich Gott um Vergebung bitte, obwohl es schon das 5. Mal ist, dass ich den gleichen Fehler tue. Aber geht es im Glauben nicht genau darum? Ging es den Leuten in der Bibel nicht genauso? Ich meine, Noah sah dumm aus, als er auf dem Felsen ein Boot baute. Und ein Hirtenjungen namens David sah dumm aus, als er gegen einen Riesen mit einer Steinschleuder antrat. Und Daniel sah dumm aus, als er am offenen Fenster betete, obwohl es verboten war. Petrus sah dumm aus, als er aus dem Boot stieg, mitten auf dem See Genezareth. Und Jesus sah dumm aus, als er eine Krone aus Dorn trug. Doch die Ergebnisse sprechen für sich. Noah wurde von der Flut gerettet, David schlug Goliath, Jesus wurde zum König der Könige gekrönt. Glaube und Gebet ist die Bereitschaft, dumm auszusehen. Einer meiner Helden aus der Bibel ist Mose. Er kannte dieses Gefühl, dumm dazustehen. Ich meine, wie hat er sich wohl gefühlt, als er zum Pharao ging und mal nachfragte, ob er wohl Gottes Volk ziehen lassen will? Oder als er über dem Roten Meer seinen Stab erhob? Doch seine Bereitschaft, dumm auszusehen, führte zu gewaltigen Wundern. Um Wunder zu erleben, muss man ein Risiko eingehen. Die größten Kapitel der Geschichte beginnen meistens mit einem Risiko. Und das Gleiche gilt für dich und für mich. Auch Mose musste diese Lektion lernen. Wenn man kein Risiko eingeht, verpasst man das Wunder. Er hat sich bestimmt lächerlich gefühlt, als er dem gesamten Volk Israel eine Fleischmahlzeit verspricht, mitten in der Wüste. Doch er tut es, weil er dem Wunder nicht entgehen will. Und ich möchte mit euch über dieses Wunder heute nachdenken. In der Bibel gibt es unzählige Speisungswunder. Aber am meisten beeindruckt mich dieses Fleischwunder, das Wachtelwunder. Lasst uns zusammen 4. Mose 11, Verse 4 bis 6 aufschlagen. Sie forderten nun besseres Essen und schon fingen auch die Israeliten wieder an zu klagen. Niemand gibt uns Fleisch zu essen. In Ägypten war das anders. Da bekamen wir umsonst so viel Fisch, wie wir wollten. Da gab es Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Aber hier haben wir nichts. Wir hungern. Alles, was es hier gibt, ist dieses Manna. Schockierend, oder? Die Israeliten beschweren sich, obwohl Gott ihnen jeden Tag Manna vom Himmel schickt. Auf einmal wollen sie wieder Fleisch. Sie erinnern sich sehnsüchtig an den kostenlosen Fisch, den sie in Ägypten bekommen hatten, und vergaßen dabei die klitzekleine Tatsache, dass es nur gratis war, weil sie Sklaven waren. Aber ich meine, Fleisch ist anscheinend wichtiger als Freiheit. Natürlich. Ihr Gemecker kannte wirklich keine Grenzen. Was ich erstaunlich finde, ist nicht, dass sie meckern. Ich meine, wir tun doch das Gleiche, oder? Wir beten um ein Wunder, obwohl Gott uns jeden Tag Wunder schenkt. Nein, was ich erstaunlich finde, ist, dass Gott darauf eingeht. Und wie er eingeht, auf unglaubliche Art und Weise. Er verspricht ihnen nicht nur einen einzelnen Fleischgang, sondern Fleischwein den ganzen Monat. Mose kann es kaum glauben. Vers 21. Dieses Volk hat allein 600.000 wehrfähige Männer. Und du willst uns Fleischwein den ganzen Monat geben? Wie viele Schafe, Ziegen und Rinder sollen denn geschlachtet werden, damit es für alle reicht? Oder willst du alle Fische im Meer fangen, damit jeder etwas bekommt? Mose rechnet, was Gott da eigentlich verspricht. Er rechnet und rechnet, aber die Rechnung geht nicht auf. Nicht mal annähernd. Es geht ihm nicht in den Kopf, wie Gott seine unmögliche Verheißung erfüllen will. Er betet und betet, aber es übersteigt seine Vorstellungskraft. Kennst du das auch? Du weißt, Gott will genau, dass du weiter studierst, dass du Arbeitsstelle wechselst, dass du heiratest oder ein Kind adoptierst. Aber die Rechnung geht einfach nicht auf. Mose musste sich entscheiden. Sagt er es dem Volk oder nicht? Die Logik schrie nein, aber er wagt es und vertraut auf Gott. Vers 24. Also ging Mose hinaus und teilte dem Volk die Worte des Herrn mit. Mose riskiert seinen Ruf. Er setzt seine gesamte Glaubwürdigkeit aufs Spiel und sagt den Israeliten, dass es Fleisch geben wird. Die Rechnung ging nicht auf. Aber ich meine, die Rechnung geht nie auf, wenn es um Gottes Wille geht. Wir sind Menschen, er ist Gott. Mose hatte nicht die geringste Ahnung, wie Gott sein Versprechen erfüllen würde. Aber das ist doch sowieso nicht unsere Sache, sondern Gottes Sache. Wir lassen uns viel zu oft durch das Wie von dem abbringen, was Gott von uns möchte. Gottes Antwort übersteigt mein Verstand und meine Vorstellungskraft. Ich finde es einfach genial. Verse 31 und 32. Der Herr ließ einen starken Wind aufkommen und trieb gewaltige Schwärme wachtelnd vom Meer herbei. Sie fielen in der Nähe des Lagers zu Boden und blieben im Umkreis von etwa 30 Kilometern bis zu einem Meter hoch liegen. Die Israeliten brauchten den ganzen Tag, die Nacht und auch noch den nächsten Tag, um die Vögel aufzulesen. Jeder sammelte mindestens 10 Säcke voll. Was für ein Gott. Zwei Dinge, die besonders bedeutsam sind für diese Geschichte. Erstens, Wachteln leben meistens am Wasser und können keine langen Strecken zurücklegen. Wachteln, mitten in der Wüste. Zweitens, wenn Wachteln müde werden, lassen sie sich einfach fallen. Nicht wie Enten, die im perfekten Winkel sanft auf der Erdoberfläche landen. Nein. Es hat an dem Tag also Wachteln gehagelt. Ich hätte da persönlich nicht so gern eine Wachtel abbekommen, die mit 80 km/h auf mich zufliegt und sich fallen lässt. Aber Gott tut es. Was für ein Gott. Als die Israeliten aus Ägypten auszogen, hatte der Wetterbericht mit Sicherheit keinen Wachtelsturm vorausgesagt. In der Hoffnung für alle steht der Begriff eine Tagesreise, was in älteren Übersetzungen ist, mit etwa 30 Kilometern, so wie das übersetzt. Und das entspricht ungefähr dem hebräischen Maßsystem. Könnte ich das nur annähernd vorstellen? Wachteln, überall. In einem Umkreis von 30 Kilometern und auch noch knapp einen Meter hoch. Man musste sich da durch die Fleischhaufen kämpfen, um irgendwo hinzugehen. Was für ein Gott. Als der Wachtelhagel aufhörte, fingen die Israeliten an zu sammeln. Jeder Israelit sammelte nicht weniger als 10 Säcke voll. So steht es. 10 Säcke mal 600.000 Männer ergibt 6 Millionen Säcke, mindestens. Und wir reden hier nur von den wehrfähigen Männern. Das heißt, es gibt noch Kinder und Frauen, die auch noch bestimmt was gesammelt haben. 6 Millionen. Und die Maßeinheit Sack entspricht etwa 200 Litern. Und ich habe gelesen, dass wenn man von durchschnittlich großen Wachteln ausgeht, regnete es um die 105 Millionen Wachteln. 105 Millionen Wachteln. Gott hatte das Volk Israel nicht nur auf dramatische Art und Weise, sondern auch in dramatischen Ausmaßen versorgt. Mose hätte diese Antwort auf sein Gebet niemals erahnen können. Sie war unvorhersehbar und beispiellos. Doch er hatte trotzdem den Mut, die Verheißung in Anspruch zu nehmen. Wenn wir beten und uns an Gottes Verheißungen klammern, dann ist die Vorhersage immer wolkig mit hoher Wachtelwahrscheinlichkeit. Dann kann es plötzlich passieren, dass wir mitten in einem Meter hohen Fleischhaufen stehen. Wir sollten aufpassen, worum wir beten. An dieser Begebenheit fasziniert mich ein Satz, den ich vorhin noch gar nicht erwähnt habe. Vers 23. Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? In der Hoffnung für alle steht, traust du mir das nicht zu? Mit anderen Worten ist die Frage von Gott, hey, ist meine Macht begrenzt? Die Antwort ist offensichtlich. Gott ist allmächtig, was schon der Definition nach bedeutet, dass es nichts gibt, was Gott nicht tun kann. Doch wir beten so oft, als wären unsere Probleme größer als Gott. Ist meine Macht etwa begrenzt? Das fragt sich Gott heute. Und es gibt nur zwei Antwortmöglichkeiten, ja oder nein. Solange du nicht zu der Überzeugung kommst, dass Gottes Macht und Gnade keine Grenzen kennen, werden deine Gebete klein ausfallen. Sobald wir die Tatsache aber akzeptieren, dass Gott größer ist als unsere Probleme, werden unsere Gebete größer. Größere Gebete bedeuten größere Träume. Und größere Träume bedeuten größere Gebete. Gott kann. Ich zweifle nicht an seiner Macht. Gott kann. Ich weiß nicht immer, ob er wird, aber ich weiß immer, dass er kann. Was ist denn aber, wenn ich bete und keine Antwort kriege? Habe ich dann irgendwie falsch gebetet? Oder ignoriert mich Gott vielleicht? Nein, ich glaube, dass Gott jedes Gebet hört. Aber ob Gott jedes Gebet erhört, ist eine andere Sache. Ich meine, er hat den Masterplan für dein Leben. Er kann alles überblicken, von vor deiner Geburt bis zu nach deinem Tod. Und manchmal lautet die Antwort auf unsere Gebete also nein. Und wir werden nie verstehen, warum. Aber die gute Nachricht ist, was wir als unbeantwortete Gebete sehen, sind oft die größten Antworten. Mit unserem begrenzten menschlichen Verstand ist es für uns gar nicht möglich, uns in Gott hineinzuversetzen. Aber wir versuchen es so oft. Wir versuchen so oft, Gott zu erklären. Wir glauben, wir könnten Gott erforschen und ihn verstehen. Aber das tun wir nicht. Wir können vielleicht 1% davon erkennen. Und es gibt Dinge, die verstehen wir nicht. Die passen nicht in unserem Vorstellungsvermögen. Es kann also sein, dass manche Antworten mehrere Jahre lang keinen Sinn ergeben. Oder auch vielleicht nie diesseits der Ewigkeit. Aber eins habe ich gelernt. Manchmal stellt sich Gott uns in den Weg, um uns den Weg zu zeigen. Vertrauen wir also darauf, dass Gott für uns ist, auch wenn er uns nicht gibt, worum wir ihn gebeten haben? Vertrauen wir darauf, dass sein Plan besser ist als unserer? Wenn wir Gott vertrauen können, wenn die Antwort Nein lautet, werden wir ihn höchstwahrscheinlich loben, wenn er Ja sagt. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt beim Beten ist, durchzuhalten. Gott möchte sehen, wie ernst wir es meinen. Es macht einen Unterschied, ob wir einen Monat, ein Jahr lang für jeden Tag für eine bestimmte Person oder Sache beten oder ob wir nach 2 Tagen schon vergessen haben, worum wir beten wollten. Wir müssen lernen, intensiv zu beten. Wir müssen uns reinhängen und dranbleiben. Und es sind oftmals die schweren Zeiten im Leben, die uns lehren, intensiv zu beten. Intensives Beten hat 2 Seiten. Arbeiten, als hinge alles von uns ab. Und beten, als hinge alles von Gott ab. Und ich habe genau diese Erfahrung gemacht. Und die möchte ich auch jetzt zum Schluss mit euch teilen. Ich habe dieses Jahr im April meine Abiturprüfung gehabt. Ich war nie besonders schlecht in der Schule, aber jetzt auch nicht einer der Besten. Ich habe mich in der Oberstufe sehr reingehängt und viel gearbeitet. Und mein Ziel war es immer so, besser als 2,3 zu haben. Als dann die Zeit kam, wo ich für die Prüfung lernen musste, saß ich jeden Tag, von morgens bis abends in meinem Zimmer und habe gelernt. Ich habe mir einen Plan erstellt, um in der Zeit die verschiedenen Themen durchzuarbeiten und habe gelernt und zwischendurch nur zum Essen Pausen gemacht. Aber ich habe mir gedacht, genauso wie ich viel arbeite, will ich viel beten. Und ich habe mir morgens und abends Zeit genommen, einfach nur um für mein Abitur zu beten. Ich habe Gott gesagt, dass ich mir so viele Lernpläne machen kann, wie ich will. Wenn er das nicht segnet, dann bringt mir das alles nichts. Vor den Prüfungen gebetet, während der Prüfung gebetet, nach der Prüfung gebetet. Ich habe im Endeffekt mein Abitur mit einem Durchschnitt von 1,9 bestanden. Arbeiten, als hinge alles von uns ab. Und beten, als hinge alles von Gott ab. Wenn wir uns auf die Fußnote konzentrieren, schreibt Gott die Schlagzeilen. Und ich will dich heute ermutigen, intensiv zu beten. Beharrlich an einer Sache dran zu bleiben. Mach dein eigenes Gebetsexperiment, da gibt's kein Rezept. Vielleicht denkst du gerade an jemanden, der genau deine Gebete braucht. Dann setz dir einen Zeitraum und bete für diese Person. Vielleicht musst du gerade eine wichtige Entscheidung treffen in deinem Leben. Dann bete. Du setzt an ein Projekt, dann bete. Jeden Morgen oder jeden Abend, eine Woche, einen Monat, ein Jahr lang. So lange, bis du eine Antwort bekommst. Und Gott verspricht dir, dass er dir antworten wird. Vielleicht nicht, wie du es erhofft hast. Aber er wird dir antworten. Was wir als unbeantwortete Gebete sehen, sind oft die größten Antworten. Und vielleicht stehst du dann auch plötzlich in einem 1 Meter hohen Wachtelmeer. Amen. Ich möchte mit euch beten. Ja, Gott, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir diesen Sabbat erleben können, dass du uns diesen Sabbat schenkst. Danke, dass du uns das Gebet schenkst, um mit dir in Kontakt zu treten, mit dir zu kommunizieren. Ich bin dir so dankbar und das Gebet ist echt so das einzige, unsere einzige Waffe, wenn wir, wenn wir dich brauchen, Gott. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, wenn wir nicht mehr weiter wissen und dass du auch auf Gebete antwortest einfach, dass wir merken, dass du da bist. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns in dieser Woche einfach beschützt und begleitest und dass du uns einen Segen schenkst und dass du jeden Einzelnen, der hier ist, berührst und dass du einfach zeigst, wie groß du bist. Und ich bin mir so sicher, dass du kannst. Ich weiß zwar nicht immer, ob du antworten wirst, aber ich weiß, dass du kannst und das macht das Ganze so viel leichter. Danke Gott, dass du uns liebst, dass du uns deine Gnade schenkst und dass wir immer wieder zu dir kommen können, egal wie oft wir den gleichen Fehler gemacht haben, dass du uns immer vergibst und dass du uns immer zuhörst. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Danke, dass du so viel Freude schenkst im Leben und lass uns einfach diesen Sabbat noch genießen. Im Namen Jesu, Amen. Amen.